Jakobus 1, Vers 12. Unter der Überschrift Der Christ in der Anfechtung. Da heißt es: Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Ich lese noch einmal. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Es geht um das Thema Anfechtungen. Jeder Christ kennt Anfechtungen. Sie können ganz verschiedener Art sein, was für den einen gar keine Gefahr darstellt, ist für den anderen vielleicht höchste Anfechtung. Aber das Ziel ist bei den Anfechtungen immer das gleiche. Sie wollen uns aus der Bahn werfen. Sie wollen uns zum Straucheln bringen. Sie wollen uns verwunden. Sie wollen uns zurückwerfen. Sie wollen uns von Gott wegbringen. Das sind Anfechtungen. Wir fragen zunächst mal heute Morgen, wo kommen eigentlich Anfechtungen her? Wir gebrauchen das deutsche Wort Anfechtung eigentlich vorwiegend im juristischen Bereich. Ein Urteil wird zum Beispiel manchmal angefochten. Man geht dagegen an. Oder ein Testament wird angefochten. Das heißt, eine erklärte Sache soll wieder ungültig gemacht werden. Ich komme auf diesen Aspekt später noch zurück. Das ist Anfechtung. Da wird an etwas gerüttelt. Da soll etwas ungültig gemacht werden. Das griechische Wort, was im Neuen Testament steht, perasmos, hat zwei verschiedene Bedeutungen. Es meint Anfechtung im Sinn von Erprobung. Diese Anfechtung kommt von Gott. Er konfrontiert uns mit Schwierigkeiten in unserem Leben, an denen wir wachsen und reifen sollen. Wenn wir diese Anfechtungen bewältigen mit ihm, dann erfolgt eine Bewährung und eine Reifung im Glauben. Wir haben vielleicht das beste Beispiel für eine solche Erprobung im Leben des Abraham, als er den Isaak, seinen geliebten Sohn, opfern soll. Das war Erprobung. Da heißt es nach diesen Geschichten, erprobte Gott den Abraham. Er stellte ihn auf die Probe, ob sein Herz wirklich ganz allein an ihm hängt, an Gott, und nicht an den Gaben Gottes, auch nicht an seinem geliebten Sohn. Da wurde Abraham erprobt. Anfechtung im Sinn von Erprobung. Und dann hat das Wort, was da im Neuen Testament verwendet wird, aber noch einen ganz anderen Klang. Anfechtung im Sinn von Versuchung. Diese Anfechtung kommt nicht von Gott, sondern von Satan, vom Teufel. Er will unser Vertrauen verwunden und uns aus der Bahn werfen. Er ist doch der Versucher. So tritt er auf in der Bibel. Und diese Versuchung kommt nicht von Gott. Ich denke, wir haben Jakobus 1 noch aufgeschlagen. Wenn wir mal da gerade weiterlesen, in den Versen 13 bis 15, da ist die Überschrift Der Ursprung der Versuchung. Jakobus schreibt, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Zur Sünde ist gemeint. Gott wird uns nie zur Sünde versuchen und verleiten wollen. Niemals. Das wäre ja völlig absurd. Gott hasst die Sünde. Dann heißt weiter Vers 14, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also Vers 13, ganz eindeutig. Gott versucht niemand. Versuchung kommt von Satan, nicht von Gott. Zwischenfrage. warum beten wir dann im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung? Da beten wir doch zu Gott und führe uns nicht in Versuchung. Eben haben wir gelesen, Gott versucht niemand. Dann brauchen wir das doch gar nicht zu beten. Warum beten wir und führe uns nicht in Versuchung? Die Antwort gibt uns die Bibel in der Offenbarung des Johannes. Da wird berichtet von einer Stunde der Versuchung, die einmal über den ganzen Erdkreis kommen wird. Das meint diese letzte antichristliche Zeit dieser Weltgeschichte. Und wenn wir beten im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung, dann meinen wir, dass Gott uns nicht in diese letzte schreckliche Zeit kommen lassen soll, dass er uns vorher herausnehmen soll aus dieser Welt. Das beten wir im Vater unser. Vielleicht haben wir es jahrelang unbewusst gebetet, aber wenn wir sagen, führe uns nicht in Versuchung, meinen wir nicht, Gott soll uns nicht zur Sünde verleiten, das wird er niemals tun, sondern führe uns nicht in diese letzte Zeit, wo der Antichrist auf dieser Erde regieren wird. Nimm uns da vorher weg. Das heißt diese Bitte im Vater unser. Ich fasse das bisher Erarbeitete noch einmal zusammen. Das in der Bibel verwendete Wort Anfechtung hat wie eine Münze zwei Seiten. Eine positive im Sinne von Erprobung, wo Gott uns auf die Probe stellt durch Schwierigkeiten. Und eine negative im Sinne von Versuchung, die kommt von Satan, die uns zu Fall bringen will. Bis hierhin, denke ich, ist es nicht schwer zu verstehen. Jetzt wird's ein wenig schwieriger. Jetzt müssen wir alle mal unseren Geist auf den vierten Gang schalten. Ich hoffe, dass wir alle gut ausgeschlafen sind und das fassen, was ich jetzt sagen will. Jetzt wird's etwas schwierig. Jede Versuchung zur Sünde, die in unser Leben kommt, ist von Gott her gesehen gleichzeitig eine Erprobung, aus der wir bewährt hervorgehen sollen. Darf ich das nochmal sagen? Jede Versuchung zur Sünde, die vom Teufel in unser Leben kommt, will Gott trotzdem gebrauchen als eine Erprobung, an der wir uns bewähren sollen. Ganz gleich, was an uns herankommt, wir sind nie vorher dazu verurteilt zu unterliegen. Von Gott her gesehen ist immer die Möglichkeit, eine Schwierigkeit in unserem Leben zu meistern. Mit seiner Hilfe können wir jede Anfechtung bestehen. Wir bestehen nicht jede, wir fallen immer wieder. Aber von ihm her gesehen ist Sieg möglich. Darum ist jede Versuchung zur Sünde, die der Teufel in unser Leben bringt, von Gott her gesehen gleichzeitig eine Erprobung, an der wir wachsen und reifen können. Ein Beispiel. Unsere frühere Wohnung in Karlsruhe lag im ersten Stockwerk und da war eine ziemlich hohe, steile, nicht ganz ungefährliche Treppe für kleine Kinder. Und unser Benjamin, als der so im Krabbelalter war, der war natürlich auch immer in Gefahr dieser Treppe. Und da haben uns einige geraten, ihr müsst ein Gitter oben hinbauen. Wenn der da die Treppe runterfällt und purzelt da runter, der kann sich alles Mögliche brechen. Ja, und dann waren wir innerlich am Ringen. Sollen wir ein Gitter hinmachen, dass er geschützt ist? Dann haben wir aber gedacht, nein, unten auf dem Hof ist noch die Kellertreppe, da müssen wir da auch noch ein Gitter hinmachen. Am Haus, an der Rückwand war sogar noch eine Wendeltreppe als Notausgang, da müssen wir da auch noch ein Gitter hinmachen. Haben wir gesagt, nein, wir machen kein Gitter hin. Wir versuchen den kleinen Benjamin von Anfang an diese Gefahr der Treppen im Haus und auf dem Grundstück zu gewöhnen. Wir haben ihn also in gewisser Weise der Gefahr ausgesetzt. Aber doch nicht mit der Absicht, dass er da runterpurzeln und sich alle Knochen brechen soll, sondern mit dem Ziel der Bewährung, der Gewöhnung und Bewährung. Er sollte lernen, mit der Gefahr umzugehen, und Gott hat Bewahrung geschenkt. Er hat keinen einzigen nennenswerten Sturz gemacht auf den Treppen. Es ist gut gegangen. Er hat sich gewöhnt an die Treppen und inzwischen kann er sie natürlich hoch und runter laufen. Schaut, genauso macht es der himmlische Vater mit uns. Gott schirmt uns nicht vor allen Gefahren unseres Lebens ab. Er lässt uns nicht in einem Glashaus aufwachsen, sondern er lässt auch Versuchung zur Sünde in unserem Leben zu. Nicht damit wir straucheln und fallen, sondern damit wir uns bewähren. Mir ist in der letzten Zeit in der Bibel etwas ganz besonders aufgefallen. Gott legt ganz großen Wert auf Bewährung seiner Kinder. Bewährung. Nur was bewährt ist, ist echt in Gottes Augen. Wir haben manchmal so Wahrheiten im Kopf von der Bibel, aber wenn die nicht bewährt sind im Leben, wenn die nicht im praktischen Alltagsleben bewährt sind, dann taugen die überhaupt nichts. Die ganze Theorie im Kopf taugt überhaupt nichts, wenn sie nicht im Leben bewährt ist. Und das will Gott. Er will, dass wir bewährt werden. Darum heißt es hier in Jakobus 1, Vers 12, wir haben es gelesen, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, der darin besteht. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Also wenn wir die Anfechtung durchstehen, dann geschieht Bewährung in unserem Leben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und wenn wir uns nicht bewähren, wenn wir schwach sind und versagen, was ist dann? Dann ist Gottes Treue groß. Fallen ist nicht das Schlimme. Liegen bleiben ist das Schlimme. Und es ist Gottes größte Freude, seine gefallenen Kinder wieder aufzuheben, wenn wir auf der Nase liegen. Ich denke wieder an unseren Benjamin, als der laufen gelernt hat. Meint ihr, als der zum ersten Mal auf die Nase gefallen ist und in der Pfütze lag, da haben wir gesagt, du lernst das Laufen nie. Das packst du einfach nicht. Wir tragen dich für den Rest deines Lebens. Nein, wir haben gesagt, komm, steh auf, ist nicht so schlimm. Das putzen wir ab, kein Problem, lauf weiter. Und so macht's Gott auch mit uns. Der Teufel kommt und sagt, komm, bleib liegen, du schaffst es nie, das hat keinen Sinn. Du packst nicht, gib's auf. Das ist immer die Stimme des Feindes. Und Gott ist der große Ermutiger, der sagt, mach weiter, steh auf, lauf weiter. Ich hab dich an meiner Hand. Und wenn du nochmal fällst, in den Sprüchen steht im Alten Testament, der Gerechte fällt siebenmal. Das heißt, er gefällt immer und immer wieder. Aber dann heißt weiter und steht wieder auf. Das ist wichtig. Steht wieder auf. Also, wenn wir uns mal nicht bewähren, wenn wir versagen, weitermachen, aufstehen, weitergehen. Ihr Lieben, wir müssen lernen, Anfechtungen in unserem Leben positiv zu sehen. Nichts läutert unseren Glauben so sehr wie der Schmelzvorgang der Anfechtung. Das ist ein Schmelzvorgang. Vorhin haben wir gehört, wie das Gold, das durchs Feuer bewährt wird. Da wird die Schlacke rausgeschmolzen, alles Unedle muss raus, damit Gold wirklich seinen Wert bekommt. Und so macht Gott es mit uns. Er lässt uns manchmal in einen Schmelzvorgang kommen. Das ist nicht angenehm. Aber das Ziel ist immer die Bewährung. Oder das Bild vom Sturm, wenn der Sturm durch die Wälder hindurchfegt, dann müssen sich die Bäume bewähren. Da wird alles morsche und kranke Holz, das wird abgefegt. Das muss runter. Und das, was steht, das wird verwurzelt, damit es noch fester steht. Kann man immer wieder beobachten. Die Bäume am Waldrand haben viel tiefere Wurzeln, wie die, die mittendrin stehen. Die müssen sich im Sturm bewähren. Also, ihr Lieben, ich möchte eigentlich alle Zeiten in meinem Leben missen, aber die Zeit der Anfechtung, da, wo Gott in Schwierigkeiten hineingeführt hat, sogar in große Nöte, die möchte ich niemals missen. Das waren Zeiten, wo Verwurzelung geschah in Jesus, wo es tiefer ging nach unten. Lasst uns das positiv sehen. Jetzt eine zweite Frage. Wann und wo treten eigentlich Anfechtungen auf? Wir haben jetzt gesehen, woher sie kommen. Wann und wo treten sie auf? Das ist natürlich auch wieder von Person zu Person verschieden. Aber es gibt einige Bereiche in unserem Leben, die besonders anfechtungsanfällig sind, wo wir besonders gefährdet sind. Ich möchte da ganz von der Bibel herkommen zunächst mal. Und da müssen wir eine Stelle aufschlagen im ersten Johannesbrief. Wir haben Jakobus, da habt ihr euer Lesezeichen drin. Wenn ihr etwas zurückblättert, kommt Hebräerbrief und dann gleich der erste Johannesbrief, Seite 266. Da lesen wir 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Das ist eine Schlüsselstelle für den Bereich der Anfechtungen. 1. Johannes 2, 15 bis 17. Johannes schreibt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, Fleischeslust, der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. In Vers 16 werden drei Hauptbereiche der Anfechtung genannt, nämlich Fleischeslust, das heißt körperliche Begierde, Augenlust, das heißt Begehrlichkeit der Augen, und hoffärtiges Leben, das würden wir heute sagen, Überheblichkeit. Diese drei Bereiche werden hier genannt. Wenn wir in der Bibel weiterlesen, sehen wir, dass der Feind gerade auf diesen Gebieten immer wieder besonders angreift. Wir haben in der Bibel die Versuchungsgeschichte ganz vorne, als die Eva versucht wird. Wir wollen es jetzt nicht aufschlagen. Und wir sehen, der Teufel hat genau diese drei Bereiche angegriffen. Nämlich Lust der Augen. Sie sah den Baum im Paradies. Sie sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Begehrlichkeit der Augen. Dann sie nahm davon und aß. Körperliche Begierde, Essen, Hunger, der Körper. Und dann spielt auch die Überheblichkeit mit, ihr werdet sein wie Gott, hatte zuvor die Schlange eingehaucht. Genau diese drei Bereiche bei der Versuchung von Adam und Eva im Paradies. Wenn wir Jahrtausende weitergehen, als der zweite Adam, als Jesus Christus in der Wüste versucht wird, von dem gleichen Feind, von dem gleichen Satan, da sind es wieder diese drei Bereiche, nämlich, sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde, Brot, Essen, körperliche Begierde. Jesus hatte Hunger, 40 Tage gefastet. Dann, er nahm ihn mit auf einen hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Können wir uns gar nicht vorstellen. Alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Für die Augenversuchung bei Jesus. Und dann nimmt er ihn auf die Zinne des Tempels und sagt, spring runter, die Engel werden dich auf Händen tragen. Das war eine Überheblichkeit, wenn er da jetzt runtergesprungen wäre und erwartet hätte, dass ihn jetzt die Engel tragen. Genau wieder diese drei Bereiche wie im Paradies. Wir sehen, der Feind nimmt wirklich diese Dinge besonders unter Beschuss. Wenn der Teufel die Eva und den Herrn Jesus Christus auf diesen Gebieten versucht hat, wird er es dann nicht auch bei uns versuchen? Körperliche Begierde. Darf ich das ein bisschen ausführen? Manche Menschen sind fresssüchtig. Das ist eine ganz große Not. Ich sage das nicht richtend. Ich sage das nicht von oben. Das ist eine ganz große Not. Sie müssen essen, essen, essen. Ist furchtbar. Oder es gibt eine süße Sucht. Immer Süßigkeiten futtern. Ich weiß, dass da tiefe psychische Probleme die Ursache sein können. Deswegen sage ich das ganz gewiss vorsichtig. Ich will es nur einfach mal aufzählen. Alkoholsucht ist alles unter körperliche Begierde. Wir haben über 2 Millionen Alkoholiker jetzt im vereinten Deutschland. Und die Dunkelziffer kennt kein Mensch. Und viele Feierabendalkoholiker. Nikotinsucht. Sexuelle Sucht. Süchtig nach Sex. In unserer sexualisierten Gesellschaft heute sind viele süchtig nach Sex, gebunden daran. Ihr Lieben, wenn ich das so aufzähle, auch das Folgende, wenn wir merken, wir sind da irgendwo betroffen, auch ich musste das prüfen, als ich mich vorbereitete auf diese Predigt. Lasst uns doch das als Anfechtung im Sinne von Versuchung erkennen und damit zu Jesus kommen. Bei ihm sind wir ganz gewiss an der richtigen Adresse. Er alleine kann uns frei machen, auch von solchen Dingen der körperlichen Begierde. Er hat gesagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. Ich möchte den Bereich Augenlust ansprechen, Begehrlichkeit der Augen. Das ist alles, was unter das Stichwort Habgier fällt. Man sieht etwas und will es unbedingt haben. Habgier, gierig nach Geld, gierig nach bestimmter Kleidung, gierig nach einem Auto, nach Haus, Land, Motorrad, Gegenstände, die angeboten werden. Kann ich gar nicht alle aufzählen. Man sieht und will haben. Oder den Bereich der Mediensucht, nicht Mädchensucht, das gibt's auch, aber Mediensucht, süchtig nach Fernsehen. Wir wissen von der Statistik, es gibt heute in Amerika 14-Jährige, die haben am Fernsehen bereits 10.000 Morde gesehen, weil sie von morgens bis abends sämtliche Filme reinziehen. Wenn die Saat mal aufgeht in einem jungen Menschenleben, 10.000 Morde, x Vergewaltigungen und Ehebrüche und all diese Dinge, die ständig verherrlicht werden in den Medien. Fernsehen. Ich bin kein Fernsehstürmer, habt keine Angst. Ich sage nicht, wir müssen alles Fernseh rausschmeißen. Richtig umgehen damit. Das hat einen Knopf zum Einschalten und dasselbe ist meistens auch zum Ausschalten. Nur dann den richtigen Zeitpunkt finden. Video, ihr wisst alle, Videoseuche heute, Zeitschriften, alles auf dem Bereich Augenlust, wo der Teufel heute versucht. Ihr Lieben, ihr müsst nur mal in einen normalen Edeka-Laden oder Minimal oder wie die heißen, in ein Geschäft reinkommen oder in eine Tankstelle. Man will da Benzin tanken und kommt nicht umhin, dass da irgendwelche pornografischen Sachen in die Augen reinfallen. Das wäre vor 30 Jahren unmöglich gewesen. Dann hätten die Leute boykottiert und hätten gesagt, in den Laden gehe ich nie mehr, in die Tankstelle gehe ich nie mehr. Und heute, wir haben uns daran gewöhnt. Man kann hingehen, wo man will, überall die Pornografie. Das ist unsere Gesellschaft, da leben wir mittendrin. Und da jetzt sich bewähren im Bereich Augenlust, Begehrlichkeit der Augen, das ist nicht leicht. Aber wir können zu dem kommen, der nie begehrlich eine Frau angeschaut hat, obwohl er viel mit Frauen Umgang hat, zu Jesus. Und er kann uns auch da helfen, auch gerade uns Männern, auch mir. Augenlust, Überheblichkeit, Geltungsbedürfnis sitzt ganz tief in uns drin. Stolz, Egoismus, Eifersucht, Machtstreben, das sind diese Bereiche, wo der Teufel uns packen will. Wie viele Probleme in der Politik, in den Betrieben und auch in den Gemeinden haben letztlich hier die verborgene Wurzel. Geltungssucht. Da gibt es Spaltungen und Zertrennungen in Gemeinden und oft ist die Wurzel Geltungssucht, weil einer da irgendwas durchboxen will. Da müssen wir aufpassen, da müssen wir wachsam sein. Und es gibt natürlich noch außer diesen drei Schwerpunktbereichen, die uns die Bibel nennt, weitere Bereiche unseres Lebens, wo wir angefochten werden können. Ich will mal einfach noch aufzählen, da ist die Welt der Gedanken. Wie kann der Teufel da reinfunken und uns auch in gedankliche Zwänge bringen? Die Gedanken sind nicht frei. Der Spott von Nichtchristen kann uns wirklich zur Anfechtung werden. Von Arbeitskollegen, die da spotten. Auch die Beate, die Tochter von Frau Rentsch, die in der Behindertenwerkstatt arbeitet, erlebt das, dass sie sogar von Vorgesetzten oder von anderen verspottet wird, weil sie sagt, dass sie an Gott glaubt. Oder Krankheit. Wie kann Krankheitsleiden zur Anfechtung werden? Für Kinder Gottes. Wo sie an der Liebe Gottes ins Zweifeln kommen, ins Wanken kommen. Oder überhaupt Leiden und Not. Ich habe gestern einen Anruf bekommen, da merkte ich schon nach den ersten Worten, da ist eine tief angefochtene Frau. Eine Frau, die von irgendwoher anrief aus dem Krankenhaus und sagte, Wilfried, ich bin so angefochten. Ich habe eine Operation hinter mir im Unterleib und jetzt funktioniert die Blase nicht. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, was das eine Anfechtung ist. Man will und kann nicht. Die Blase funktioniert nicht. Das ist eine ganz schwere Anfechtung. Und sie sagt, ich habe gebetet. Herr, hilf doch. Du kannst doch das wieder in Ordnung bringen. Und es geht nicht. Man muss Katheter haben und so weiter. Anfechtung. Wo man ins Wanken kommen kann, Herr, hast du mich denn nicht mehr lieb? Du siehst mich doch, wie ich hier sitz. Und dann, wo diese Frau fertig war, dann kommt noch eine Türkin ins Zimmer, die von morgens bis abends Besuch hat und noch einen lauten Fernseher aufdreht, wo die Frau ohnehin schon am Boden ist. Und dann sagt sie, Herr, ich bin so angefochten. Das sind Situationen im Alltagsleben. Nichts gegen die Türkin, gell, dass das niemand falsch versteht. Es gibt auch Deutsche, die viel Besucher haben. Wir haben gesehen, es gibt Bereiche, in denen wir besonders angefochten werden können. Ich weiß nicht, wo du angefochten bist. Aber jeder von uns, denke ich, kennt seine Schwachstellen. Nun zu der Frage, wann? Ich habe beobachtet, dass Anfechtungen auch in bestimmten Zeiten unseres Lebens besonders häufig auftreten. Habe ich an mir selbst beobachtet. Anfechtungen nehmen zu und häufen sich in Zeiten geistlicher, seelischer und körperlicher Schwachheit. Ist fies, gell? Gerade wenn es uns ohnehin schon schlecht geht, dann werden wir auch noch besonders angefochten. Dann rennt auch noch der Teufel an. Der will uns nicht nur ein bisschen ärgern, der will uns wirklich wegbringen von Gott und von der Bibel und von der Gemeinde. Immer das gleiche Ziel. In der Schwachheit siehe diese Frau im Krankenhaus. Jetzt noch besonders Anfechtung. Wenn wir fix und fertig sind, wenn der Körper und die Seele keine Abwehrkraft mehr besitzen, dann ist die Versuchung am größten. Wenn der Herr nicht für uns streiten würde, dann wären wir sicher verloren. Aber Jesus Christus hat dem Teufel den Kopf zertreten und der Feind ist besiegt und er darf nur Rückzugsgefechte liefern und daran halten wir fest. Anfechtungen nehmen auch dann zu, wenn Gott in besonderer Weise segnet in unserem Leben, im Leben derer, für die wir beten oder in der Gemeinde. Besondere Segnungen Gottes sind oft mit besonderen Anfechtungen verbunden. Vielleicht ein Sieg über eine Bindung, die mich schon lange belastet hat. Vielleicht ein Durchbruch zum Glauben bei einem Menschen, um den ich lange gerungen habe. Vielleicht bei Evangelisation oder bei einer schweren Seelsorge, wo ein Durchbruch geschieht. Das kann mit besonderer Anfechtung verbunden sein. Und alle, die in der Verkündigung stehen, die kennen das auch, dass vor und nach der Verkündigung auch besondere Anfechtungen auftreten können. Ich kann euch sagen, ich habe für kaum eine Predigt so lange Vorbereitungszeit gebraucht wie für diese Predigt heute Morgen über Anfechtung. Ich sitze seit Monaten an dieser Predigt und habe jetzt den dritten Anlauf genommen gestern. Das ist mir selten passiert. Und ich habe einfach auch für den Herrn, mit dem Herrn gerungen und erwarte einen besonderen Segen auch heute Morgen durch diese Predigt für uns, weil sie so angefochten war. Ich zähle das einfach auch auf, damit wir uns wappnen können. Diese Bereiche, es gilt wie überall, erkannte Gefahr ist ein Stück weit gebannte Gefahr. Darum müssen wir wissen, wo sind wir besonders gefährdet und wann tritt das besonders häufig auf. Lasst mich in einem dritten und abschließenden Teil noch darauf eingehen, wie können wir nun als Christen in der Anfechtung bestehen? Was haben wir für Hilfen? Was gibt uns Gott in die Hand, dass wir bestehen können an dem bösen Tag? Zunächst gilt es, auf den Herrn Jesus zu schauen. Er wurde versucht wie wir, sagt die Bibel. Hebräerbrief, Kapitel 4, 15. Er wurde versucht wie wir, doch ohne Sünde. Das ist sehr, sehr tröstlich für uns, dass wir einen Herrn haben, der in denselben Kämpfen stand wie wir. Er war unter dem gleichen Beschuss, aber er wurde nie abgeschossen. Er stand und widerstand. An ihn dürfen wir uns klammern. Er, der Sieger, er ist auf unserer Seite. Bertha Isselmann sagt, mit Jesus sind wir immer in der stärksten Partei. Wenn wir auf seiner Seite stehen, das ist ganz, ganz wichtig. Auf Jesus schauen, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dann gilt es, wachsam zu sein. Die Bibel mahnt immer und immer wieder zur Wachsamkeit. Das meint eine innere Wachsamkeit. Natürlich auch eine äußere, aber eine innere. Wir brauchen wache Augen gegenüber Satan und der Welt, aber auch ein gesundes Misstrauen gegen uns selber, gegen unser eigenes Herz. Die Bibel sagt, unser Herz ist böse von Jugend auf. Unser Herz betrügt uns. Da innen drin, da werden wir manchmal betrogen. Von da kommen viele Gefahren. Und da gilt es zu widerstehen. Jakobus schreibt, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Wir brauchen nicht vor dem Teufel fliehen. Nirgendwo in der Bibel wird gesagt, dass wir vor dem Teufel fliehen sollten. Wo wollten wir auch hinfliehen? Vor ihm. Er ist Geist und er kann uns überall versuchen. Wir brauchen nicht vor dem Teufel zu fliehen. Die Bibel sagt, wir sollen vor der Sünde fliehen. Das ist ein Unterschied. Es steht viermal in der Bibel, flieht die Sünde, flieht die Lüste der Jugend, flieht die Hurerei und Unzucht. Viermal heißt es, flieht vor der Sünde, so wie Josef, der floh, als ihn die Frau seines Herrn Potiphar verführen wollte. Er floh. Aber es steht nirgendwo, dass wir vor dem Teufel fliehen sollen. Da heißt es, widersteht dem Teufel. Heute gibt es viele Gläubige, die wollen der Sünde widerstehen, aber sie fliehen vor dem Teufel. Sie wollen der Sünde widerstehen, das heißt, sie meinen, sie können bestimmte Dinge, die im Grenzbereich der Sünde sind, tun, aus einer falsch verstandenen christlichen Freiheit, aber vor dem Teufel haben sie Angst. Vor dem laufen sie weg. Sie haben Angst, in ein bestimmtes Gebäude zu gehen, weil dort vielleicht mal irgendeine Veranstaltung war, die vielleicht nicht gut war. Da haben sie Angst, in das Gebäude zu gehen. Da können wir reingehen in das Gebäude. Da brauchen wir keine Angst zu haben. Unsere Missionare in Neuguinea gehen in die Gier oder Leichtfertigkeit, sondern weil sie wissen, Jesus wohnt in mir und er ist stärker als diese Mächte der Zauberei. Und als das die Neugenesen gesehen haben, sind sie zum Glauben an Jesus gekommen, weil sie gesehen haben, der Gott, den ihr anbetet, der Jesus Christus, der ist stärker als unsere Zaubermächte. Wenn da andere Neugenesen reingegangen sind, die sind tot umgefallen in diesen Häusern. Todeszauber, Sanguma, gibt es auch im Voodoo-Kult in Brasilien und so weiter. Also, wir sehen, wir brauchen nicht vor dem Teufel fliehen, sondern wir sollen dem Teufel widerstehen. Wie macht man das? Wie widersteht man dem Teufel? Jakobus sagt, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Indem ich in dem Augenblick der Versuchung, wo ich merke, jetzt greift der Feind an, mich zu Gott nahe, das heißt, im Gebet zu Gott schreie, im Gebet zu ihm fliehe, zu Jesus, zu ihm komme unter sein Kreuz. Wir singen in einem Lied, Satan flieht, Satan flieht, Satan flieht. Wenn er Gottes Kinder unterm Kreuze sieht, dann muss er fliehen. Also das ist ganz wichtig, zu Jesus nahe. Und das sagt Jesus Christus selber im Garten Gethsemane zu seinen Jüngern. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Dass ihr nicht in der Anfechtung fallt. Das ist der Weg. Wachen und beten, zum Herrn fliehen, zu ihm schreien, Herr, ich bin angefochten. Sieh mal, da kommt wieder die Versuchung. Sieh, der Feind naht, er will mich zu Fall bringen, er will mein Vertrauen verwunden. Er will mir für ungültig erklären, was du mir geschenkt hast. Du hast mich doch angenommen, ich bin doch dein Kind. Du hast mir doch die Sünden vergeben. Du hast mir doch die Gewissheit geschenkt, dass ich gerettet bin, dass ich ein Christ bin. Und das will er mir alles rauben. Herr, ich fliehe zu dir, halte mich jetzt fest. Das ist der Weg. Und natürlich kann auch helfen, dass ich einen Menschen um Hilfe bitte, dass jemand anrufe und sage, ich bin sehr angefochten, bitte bete für mich. Oder in der Gemeinde sage, ich bin angefochten, bitte betet für mich in dieser Woche. Das ist selbstverständlich auch möglich. Ich muss zum Schluss kommen. Die Bibel zeigt sehr deutlich die Gefahren der Anfechtung auf, aber sie schildert auch die positive Seite, dass wir in diesen Kämpfen und Anfechtungen Bewährung erleben können. Dass wir dann, wenn wir es durchstehen, nicht mehr die gleichen sind, dass wir gereift sind, dass wir die Wurzeln tiefer im Herrn versinken. Bewährung. Und darum kann Jakobus sogar in Kapitel 1, Vers 2 sagen, hier in unserem Text, Kapitel 1 bei Jakobus, sagt er, man soll das nicht für möglich halten. Jakobus 1, Vers 2, meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Man könnte meinen, der ist irgendwie daneben, gell? Haltet es für lauter Freude, wenn ihr in Anfechtung fallt. So sieht das die Bibel. Wir dürfen uns sogar freuen, weil Anfechtung Gelegenheit ist zur Bewährung und weil sie mir letztlich im Glauben weiterhelfen will. Und weil der Herr treu ist und mir durchhilft. Anfechtungen sind Umarmungen Gottes, hat Martin Luther gesagt. Umarmungen Gottes. Sie sind uns zur Bewährung gegeben. Denkt dran, nur was bewährt ist, ist echt in Gottes Augen. Wir wollen über dem, was wir jetzt gehört haben, einen Augenblick still werden, jeder für sich, auf seinem Platz. Und dann wollen wir diese Stille mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, jetzt kommen wir zu dir und wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du uns so gut verstehen kannst, weil du Mensch warst und ein Leben gelebt hast hier auf dieser Erde, genau die gleichen Anfechtungen durchgemacht hast und du hast widerstanden. Du bist siegreich hindurchgegangen und wir sind jetzt auf deiner Seite. Ach Herr, du kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wo wir besonders angefochten sind. Vielleicht auch jetzt gerade, heute Morgen. Danke, dass du uns lieb hast, dass du uns verstehst, dass du uns aufrichten und stärken willst, dass du jetzt auch mit uns in diese Woche gehst, wo vielleicht auch die eine oder andere Anfechtung auf uns zukommt. Lass uns doch lernen, das positiv zu sehen, dass es von dir her Gelegenheiten sind zur Bewährung. Hilf, Herr, dass sich jeder von uns bewähren kann in den Kämpfen, dass wir fest werden in dir, dass unsere Wurzeln ganz tief gehen. Wir preisen dich, dass du uns mit ganz großer Geduld und Liebe trägst. Das wirst du auch weiter tun. Amen.